Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Es war das wohl meist erwartete Match der jüngeren Snooker-Geschichte. Ein hochgehyptes Comeback von Stephen Hendry, über das wir natürlich reden müssen. Das war gestern bei den Gibraltar Open in Milton Keynes. Damit herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Total Clearance für heute. Es begrüßt euch Christian Oehmicke und wie die ganze Woche bei mir Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Ja, Wahnsinn. Man hatte gestern ein bisschen das Gefühl, als wäre WM-Finale. So viel war los auf Social Media, so groß war das Interesse. Stephen Hendry ist zurück und, das kann man festhalten, er spielt so aggressiv, als wäre er nie weg gewesen. Trotzdem war an anderen Stellen ein bisschen Sand im Getriebe, oder? Wie siehst du das?
Ja, ein bisschen Sand war schon noch dabei, das stimmt. Es war das wohl meist erwartete Draw der jüngeren Snooker-Geschichte. Es hat sich angefühlt wie das WM-Draw und es war das wohl am meisten erwartete Match. Und gestern Abend hat es dann endlich stattgefunden. Zhao Jianbo gegen Nopon Sayenkam. Nein, Spaß beiseite. Matthew Sert gegen Stephen Hendry. Ja, was war vorher alles geredet worden über dieses Match? Und auch wir haben ja gestern festgehalten, wir trauen dem Stephen Hendry nicht allzu viel zu. Ich muss sagen, er hat uns ein bisschen Lügen gestraft, auch wenn das Ergebnis am Ende mit 4-1 für Matthew Sert natürlich sehr klar aussieht. Aber zum einen hat Stephen Hendry gleich mal dafür gesorgt, dass er alle seine Handles in Social Media ändern darf heute. Und Matthew Sert hat einen richtig starken Tag.
Ja, was hatte der am Schluss? Fast 97% Locherfolg. Also das muss man erst mal schaffen. So gut hat er ja schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Der Matthew Sert war offensichtlich besonders motiviert, dass er jetzt gegen Stephen Hendry, seinen guten Kumpel, ran durfte in dessen ersten Match zurück. Stephen Hendry begann ja nicht ganz so gut. Seine erste Aktion war ein Foul, weil der Spielball ihm zu kurz geraten war, als er versucht hat, wieder langsam zurückzurollen in den Pack der Roten. Ja, das war natürlich etwas antiklimaktisch, ne? Als Start in das Match, direkt mal ein Foul. Aber er hat tatsächlich in dem ersten Frame sogar noch eine Chance bekommen, hat ein nettes 38er-Break gespielt. Also da haben wir ja alle den Atem angehalten, 38 Punkte lang quasi, oder? Es war eine tolle, lange Blaue dabei, aber halt auch nur ein 38er-Break. Und der Frame ging dann an Matthew Sert, bevor dann in Frame 2 dieses krasse Century Break kam von Stephen Hendry. Wie hast du das erlebt? Ich hatte irgendwie das Gefühl, man verlernt es wohl doch nicht. Wenn man es schon 775 Mal gemacht hat, dann scheint es irgendwo im Blut zu liegen, oder?
Ja, ich kann da leider nicht aus Erfahrung sprechen, aber es war schon irgendwie ein kleiner magischer Moment. Gestern hatte ich so das Gefühl, ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass er am Ende die Schwarze nicht mal gelocht hat. Also so wichtig scheint ihm selbst das ja dann auch gar nicht gewesen zu sein. Aber das war schon stark. Also nachdem er den ersten Framer noch ein bisschen unglücklich verloren hatte, dann so ein Century auf den Tisch zu packen und da tatsächlich seine Statistiken dann nochmal in die Höhe zu treiben, ausgerechnet im ersten Match, das ist dann natürlich eine sehr starke Leistung. Umso blöder oder umso doofer für ihn, dass danach dann nicht mehr viel zusammenlaufen wollte. Was zum einen halt daran lag, dass Matthew Sert einfach unfassbar stark gelocht hat. Und bei Stephen Hendry, wenn gestern wirklich was war, wo man anfangen kann zu kritisieren, dann waren es seine Anstöße und seine Safeties, glaube ich.
Ja, also kann man die überhaupt Safeties nennen? Also das war irgendwie, sowas habe ich seit mehreren Jahren gefühlt nicht mehr gesehen in einem Spiel auf dem TV-Tisch, dass so schlechte Safeties kommen. Ich bin hier ein bisschen strikt mit Stephen Hendry, weil ich glaube, er würde ja auch nicht wollen, dass man ihn hier mit Samthandschuhen anfasst und jetzt hier er hat ja auch seit x Jahren nicht gespielt, Keule rausholt. Also er ist eben siebenmaliger Weltmeister und so waren seine Safeties gestern nicht. Auch sein Lochspiel eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst in dem Century Break waren doch einige Bälle dabei, die nur recht knapp noch gefallen sind. Also er war einfach noch nicht bei seiner Form, die er noch hatte, als er tatsächlich seine Karriere dann beendet hat. Also das war schon bemerkenswert. Matthew Seldon natürlich extrem stark. Stephen Hendry hat dann was irgendwie 12 Punkte geholt in den letzten 3 Frames. Also war nicht mehr wirklich Teil des Spiels. Die langen Einsteiger kamen nicht so gut bei ihm. Und er hat auch einfachere Chancen dann tatsächlich liegen lassen. Also er hatte ja in jedem Frame oder fast in jedem Frame eine vernünftige, einfache Chance, denn so gut Matthew Seldt gespielt hat, er hat auch immer wieder was sehr Einfaches liegen lassen. Ja, aber das hat Henry dann vor allem im zweiten Teil des Spiels nicht mehr nutzen können und Matthew Seldt hat dann souverän gewonnen. Ich meine, sein höchstes Break war eine 65. Also dafür, dass er so gut gelocht hat, gar nicht mal so krass von der Höhe des Breaks her.
Ja, das stimmt, aber Seldt ist halt immer sicher ausgestiegen, wenn er dann nicht weiterspielen konnte. Hatte sehr viele Probleme dann oft nach dem Split, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Ja, Stephen Hendry hat ein, zwei Farben dann halt auch verschossen. Die schwarze vor allem im letzten oder vorletzten Frame, die er dann direkt vor der Tasche halt liegen lassen. Das war so ein bisschen, ja, dann doch eher das, was man auch so ein Stück weit vielleicht erwartet hatte. Aber man kann letztlich festhalten, er hat sich sehr gut verkauft gestern in seinem ersten Match zurück auf der Main Tour. Und ich glaube, er hätte gegen viele andere Spieler tatsächlich auch eine Chance gehabt, vielleicht nicht unbedingt zu gewinnen, aber naja, doch eigentlich schon um den Sieg mitzuspielen oder es zumindest deutlich spannender zu gestalten, als Matthew Seldt ihm gestern erlaubt hat. Letztendlich also, ja, ist das Comeback von Stephen Hendry erstmal schon wieder beendet. Jetzt müssen wir warten bis zur WM-Qualifikation. Ist noch eine Weile hin, aber ja, was traust du ihm zu? Über 19 Frames, falls die WM-Qualifikation in diesem Jahr wieder den normalen Rhythmus geht. Best of 11 könnte da, falls es wieder so kommt, Stephen Hendry ja vielleicht sogar eher in die Karten spielen, oder?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also mich hat dieses Comeback jetzt sehr verwirrt zurückgelassen, denn er hat auf der einen Seite nicht besonders gut gespielt, dann hat aber Matthew Seldt so überragend gespielt, dann hat er wieder das Century Break gemacht. Also ich bin irgendwo nicht schlauer als vorher, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, es kommt sehr auf den Draw an. Einige Spieler, vor allem junge Spieler, werden da sicher ein bisschen ein Kaninchen im Scheinwerferlicht-Gefühl bekommen, wenn sie plötzlich gegen den Stephen Hendry antreten müssen. Also das könnte noch mal eine große Stärke von ihm sein. Ob er allerdings die Kondition hat, das über die lange Distanz dann wieder durchzuziehen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Dafür kennt er natürlich diese Distanz so gut wie kaum sonst jemand. Also es wird, glaube ich, ein echtes Überraschungsei, was da rauskommt bei der WM-Quali. Und ich glaube, es kommt sehr auf den Draw an.
Ja, das denke ich auch. Also war auf jeden Fall gefühlt gestern Abend eine sehr merkwürdige Session. So, also es gab eine Einstellung, da hat man Ken Doherty und Massey Stevens noch gesehen. Ken Doherty, Massey Stevens, Stephen Hendry an einem Tisch oder an einer Session. Ich glaube, das gab es zuletzt Ende der 2000er irgendwann.
Ja,
Also
Wahnsinn.
schon sehr, sehr kurios. Schauen wir mal auf die anderen Matches. Haben ja auch noch ganz viele andere Spieler gespielt. 38 andere waren auch noch unterwegs gestern in 19 weiteren tollen Matches. Und da gab es wirklich einige Kracher, einige klare Favoritensiege auch. Zum Beispiel Mark Williams, der gegen Li Hung mit 4:1 gewann. Oder Jack Lisowski, der gegen Farag Ajaib ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis sich souverän durchsetzte. Aber es gab auch ein paar tolle Comebacks, so zum Beispiel auch Jimmy White. Da sind wir schon wieder beim nächsten Veteranen. Der hat gestern ein 0:3 gegen Joe O'Connor noch gedreht und so ein bisschen die Zeit zurückgedreht. Wenn das jetzt ein Comeback-Match von Jimmy White gewesen wäre, nach 9 Jahren nicht auf der Main Tour, wäre das beeindruckend, oder?
Jimmy White, ja, wie ein junger Hüpfer. Also das war wirklich eine ganz interessante Angelegenheit. Wäre das bessere Comeback gewesen, aber Jimmy White war ja nie weg und war auch immer vor allem natürlich am Übungstisch besonders gut. Gestern gegen Joe O'Connor, ja Wahnsinn, der lag ja wirklich schon mit 0:3 zurück und fing dann an, wie ein junger Gott die Breaks rauszuhauen. 75, 74, 54, 90. Der Joe Connor konnte da mehr oder weniger nur noch zusehen. Und das war eine Glanzvorstellung von Jimmy White. Und das sagt man ja heutzutage wirklich nicht mehr so oft. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht in der nächsten Runde.
Ja, wahrscheinlich leider mit einem 0 zu 4 oder sowas. Ist ja leider oft so. Gerade Jimmy White fehlt in letzter Zeit so ein bisschen die Konstanz. Auch ein Comeback hingelegt hat Jamie Jones, der mit 0 zu 2 gegen Stephen Horwath zurücklag, am Ende aber noch mit 4 zu 2 gewann und dabei mit einer 145 gleich mal für das bislang höchste Break bei diesem Turnier sorgte. Shen Zifan mit einem 4 zu 1 gegen Danny Womersley, Leo Fernandez gleiches Ergebnis gegen Ian Burns. Ian Burns damit weiterhin so ein bisschen auf dem Weg Richtung, ich will nicht sagen Karriereende, aber der muss ganz klar auf seinen Tourplatz aufpassen in diesem Jahr. Chris Wakelin und Zhang Bingyu setzen sich in spannenden Decidern gegen Eden Sharaf und Nigel Bond durch. Zhao Shintong mit 4 zu 1 gegen Ashley Carty. Und Karen Wilson, über den können wir vielleicht kurz reden. Der hatte ein bisschen zu kämpfen, hatte ich das Gefühl, gegen Kuldish Johal, der zweimal in Führung gegangen war, jeweils mit 1 zu 0 und dann auch 2 zu 1, unter anderem mit einer 88. Also da hat der gute Karen ganz schön kämpfen müssen, auch wenn am Ende dann die letzten zwei Frames natürlich schlichtweg brillant waren.
Oh ja, da hat er dann nochmal ein Feuerwerk abgebrannt am Schluss. Ja, Kuldish Johal war wirklich gut, vor allem in der ersten Phase des Matches. Hat sein Spiel durchgezogen, hat sich nicht beeindrucken lassen von dem ganzen Shishi, dass er jetzt gegen Kyle Wilson spielt, der immer wirklich ein Titelkandidat auch ist. Am Schluss hat es dann nicht gereicht. Kyle hat sich souverän durchgesetzt. Aber das war, glaube ich, ein guter Einstieg für Kyle Wilson, ne? Er musste schon ein bisschen kämpfen in dem Match. Er konnte jetzt nicht auf Autopilot da durchspielen, wie Judd Trump zum Beispiel in seinem Erstrundenmatch. Also, das könnte am Schluss sogar ein Vorteil sein, dass Kyle Wilson hier schon mal gefordert wurde im ersten Match.
Gefordert wurde auch Mark Selby. Der hat gegen Sam Craigie, dem ich da ehrlich gesagt ein bisschen mehr zugetraut hätte, auch am Ende doch kämpfen müssen. Und das trotz zweier fantastischer Total Clearances, die er gespielt hat. Das war sehr, sehr knapp. Und wenn Sam Craigie das Double da im letzten Frame locht, wird es vielleicht auch noch mal einen Tick spannender. Ja, was hat den Unterschied gemacht letztendlich? Ich denke mal, Mark Selby und die Erfahrung.
Absolut. Ja, das war eigentlich ein sehr komplettes und sehr unterhaltsames Spiel, weil auf der einen Seite diese wunderbaren Breaks von Mark Selby dabei waren, die 142 und die 137, sehr schön anzusehen. Dazwischen dann aber auch immer wieder lang andauernde, sehr taktische Frames, in denen jeder eine Chance hatte. Sam Craigie hatte ja auch einen Frame dann eben gewonnen, tatsächlich im Laufe des Matches. Und stand dann kurz davor, sich noch einen Frame zu holen. Nachdem er sich wunderbar in diesen zurückgekämpft hatte. Ne? Mark Selby kam nicht so richtig über die Ziellinie, hat ein paar Mal den Matchball nicht gelocht. Sam Craigie brauchte irgendwann sogar schon Snooker, holte sich die Foulpunkte von Mark Selby, passiert auch nicht oft. Hätte eine Chance gehabt, eine Respotted Black zu erzwingen. Du hast es schon angesprochen, das Double ist dann nicht gefallen. Ob er es hätte versuchen sollen, ich bin mir unsicher. Am Schluss hat dann Mark Selby eben die dadurch resultierende recht einfache Schwarze gelocht und sich durchgesetzt. Also ein Spiel, was auf jeden Fall knapper war, als es die Scoreline uns suggerieren würde. Aber natürlich auch eben mit diesen zwei wunderschönen Century Breaks von Mark Selby.
Andrew Higginson gewinnt mit 4 zu 3 gegen Liu Haotian. Liu Haotian damit auch so ein bisschen dem schuldig geblieben, seitdem er es in die Top 32 geschafft hat. Läuft da nicht mehr allzu viel zusammen und jetzt ist er ja auch in der Weltrangliste nicht mehr ganz so gut platziert, wird da ein bisschen nach unten durchgereicht, muss da also aufpassen. Stuart Carrington, klares 4 zu 0 gegen Gao Yang. Elliot Slesser, spannendes Match gegen Jackson Page sich geliefert, auch das mit 4 zu 3 am Ende entschieden worden. Auch hier ein Comeback von Elliot Slesser, der schon mit 1 zu 3 hinten lag gegen Page. Ken Doherty und Matthew Stevens, die lieferten sich eine Veteranenschlacht, die dann auch ein bisschen dafür sorgte, dass auf dem Streamtisch dann so ein bisschen der Zeitplan nach hinten geschoben wurde. Sehr zu deinem Leidwesen, glaube ich, dann auch für den späteren Abend. Aber am Ende setzt sich Ken Doherty hier durch. Und das muss ich sagen, mit ziemlich vielen hohen Breaks und in sehr guter Art und Weise, hat mir gut gefallen, dieses Match. War sehr unterhaltsam.
Oh, auf jeden Fall. Ken Doherty mit dem besseren Breakbuilding, ich denke, das hat am Schluss den Unterschied gemacht. Matthew Stevens, meine Güte, im Decider hatte er schon 31 zu 0 Punkte Vorsprung. Hätte also die Chance gehabt, hier direkt sich den Entscheidungsframe zu holen, aber hat dann verschossen und Ken Doherty hat dann letztlich mit einer 51 und noch ein paar kleineren weiteren Breaks das Ganze perfekt gemacht. Also Matthew Stevens verliert einen Decider. Ich glaube, das ist eigentlich kaum eine Neuigkeit, aber ein wirklich schönes Match zwischen den beiden, die ja schon so lange auch im Geschäft sind. Also das war wirklich was für die Retro-Fans des Snooker gestern. Also wer schon seit 30 Jahren Snooker guckt, kam gestern wirklich voll auf seine Kosten, oder?
Ja, absolut. Also, da, what year is it? Wäre da das passende Meme von Robin Williams aus dem, ich glaube, aus dem Jumanji-Film. Da mussten sich gestern einige wirklich in der Zeit zurückversetzt gefühlt haben. Zhao Jianbo hat gestern richtig stark gespielt. Ein toller Auftritt gegen Nopon Sayen Kam, im heiß erwarteten Match natürlich. Vier hohe Breaks, 4-0, klarer Sieg der Thailänder, damit sehr früh raus. Danny Wells und Peter Devlin, ich glaube, das war das Match, ne, was dafür sorgte, dass da Martin Gould und David Grace so spät anfingen mussten, so spät anfangen mussten. Peter Devlin hatte hier eine ziemlich gute Gelegenheit, dieses Match noch zu drehen. Ist ja auch so ein Spieler, der jetzt so ein bisschen auf der Tour nicht ganz das zeigt, was er vielleicht im Amateurbereich zeigen konnte, also da noch auch so ein bisschen auf den Durchbruch wartet. Am Ende setzt sich Daniel Wells auf die letzte Schwarze durch. Spannendes Match.
Ja, super schade für Peter Devlin. Ich hätte es ihm gegönnt, wobei Daniel Wells ist ja auch einer der sympathischsten Spieler auf der Tour. Von daher gab es da eigentlich am besten zwei Gewinner, aber das geht leider eben nicht. Ja, Daniel Wells war schon mit 3-1 in Führung, hat den 55er Break gespielt, also sich auch nicht überarbeitet, um zu dieser Führung zu gelangen. Dann hat Peter Devlin echt nochmal aufgedreht, Breaks von 63 und 64 Punkten, um den Entscheidungsframe zu erzwingen, also unter Druck wirklich schöne Breaks abgeliefert. Um diesen Entscheidungsframe dann noch auf Pink und Schwarz zu verlieren. Ja, das war also ein bisschen umsonst. Da hat er den Laden eigentlich für nichts aufgehalten. Von mir aus hätte das auch 4-1 ausgehen können für Daniel Wells. Dann wären wir hier schneller wieder zu Potte gekommen mit dem nächsten Match. Nein, im Ernst, also schade, dass Peter Devlin dieses Comeback nicht krönen konnte. Ich hoffe, dass er jetzt nochmal einen Zahn zulegen kann und eben nicht nur beim Shootout gut spielt, sondern auch beim regulären Snooker, weil drauf hat er es und er ist ja gerade auch für die deutschsprachigen Snooker-Fans irgendwo vielleicht ein Sympathieträger, denn seine Mutter ist ja aus Deutschland.
Also Peter Devlin verliert leider mit 3-4 gegen Danny Wells. Knappes Match. Knapp wurde es am Ende dann nicht so ganz bei Barry Hawkins gegen Luo Hong Hao. Da war es aber zu Beginn unheimlich spannend. Die beiden feuerten sich da die Breaks reihenweise um die Ohren. Drei Centuries in Folge unter anderem. Am Ende setzte sich Barry Hawkins hier mit 4-2 sicher durch. Letztlich aber war ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Und das letzte Duell, was dann tatsächlich auch erst so gegen 0 Uhr deutscher Zeit zu Ende war, das war das Duell zwischen Martin Gould und David Grace, die gestern, ich glaube, auch zu deinem Leidwesen aufeinander trafen und sich aber auch ein sehr unterhaltsames Match lieferten. Und wenn man so ein Verfechter der Päckchentheorie ist, war das gestern so immer in zwei Frame-Paketen geschnürt.
Ja, wunderbar, da hatte alles seine Ordnung. Ja, dieses Spiel hat wirklich mein Herz gebrochen. Mann, in der ersten Runde noch dazu. Ich meine, wenn die im Finale aufeinandertreffen, dann beschwere ich mich ja nicht. Aber in Runde 1 muss das wirklich sein. Gut, kommen wir zum Snooker an sich. Martin Gould war mit einer 90 unter anderem zum 2-0 in Führung gegangen. David Grace kämpfte sich dann mehr zurück zum 2-2. Eine 52 war da sein höchstes Break. Irgendwo hatte dann jeder Chancen in jedem Frame, in diesen ersten vier Frames tatsächlich. Und dann hat sich Martin Gould wohl überlegt, wir sind ja schon ein bisschen spät dran, jetzt dauert das alles zu lange, das ist Blödsinn, ich will ins Bett und hat seine Showtime hier abgebrannt und erstmal eine 77 und eine 72 gespielt, um dann letztlich mit 4-2 zu gewinnen. Da war dann für David Grace nicht mehr allzu viel zu holen, leider im zweiten Teil des Matches. Also sehr unterhaltsam, ein schönes Auf und Ab, schöne Päckchen. Am Schluss mit dem besseren Ende für Martin Gould. Wie gesagt, zwei schöne Breaks, die sind ja immer besonders flüssig und angenehm anzusehen, wenn er die spielt. Ja, und leider konnten eben nicht beide gewinnen.
Das stimmt. Heute ist dann schon der dritte Tag der Gibraltar Open und wir sind immer noch in der ersten Runde. Dadurch, dass immer nur so 20 Matches pro Tag sind, dauert das eben ein bisschen länger. Sehr, sehr merkwürdig eigentlich, weil die Gibraltar Open ja normalerweise ein Turnier sind, was innerhalb von 3 Tagen beendet wird. So sind wir jetzt dann am dritten Tag und immer noch in Runde 1, die dann heute fast beendet wird. 4 Matches sind dann noch übrig, die erst morgen früh gespielt werden. Aber tolle Matches auch heute, die wir haben. Wir werden Simon Lichtenberg sehen gegen Lüning heute Abend in der Abendsession um 20 Uhr und das auf dem Streamtisch. Ich glaube, der Simon hat da ein bisschen davon profitiert, dass Graham Dodd abgesagt hat für das Turnier. Für den ist nämlich Dylan Emery nachgerückt und damit vom Streamtisch runtergefallen, denke ich. Simon Lichtenberg-Lüning damit auf dem Streamtisch wird sicherlich ein tolles Match. Was traust du Simon zu gegen Lüning? Durchaus, ja, ein tricky Los, würde ich sagen.
Oh ja, da hat es ihn eigentlich böse erwischt. Ich glaube, jeder gewonnene Frame ist ein Erfolg heute Abend. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht hier für die unglaubliche Überraschung sorgen kann. Also das traue ich ihm an sich schon zu, gerade auf dem Streamtisch, das wäre doch eine tolle Sache. Generell würde ich sagen, dass wir einen sehr abwechslungsreichen, unterhaltsamen Tag vor uns haben, gerade was die TV-Matches betrifft. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, denn für mich sind so Spiele, so Turniere wie Gibraltar einfach dafür da, dass man schön durchmischt und mal alle Spieler zu sehen bekommt. Gerade wenn wir einfach immer noch in der ersten Runde sind, du hast es angesprochen, ich komme nicht drauf klar, dass wir einfach am Donnerstag immer noch ein paar Spiele der ersten Runde zu sehen bekommen werden. Aber heute wird das quasi fast fertig gemacht. Na, morgen gibt es ja nur noch eine Session der ersten Runde. Heute sehen wir Rod Lawler im Stream. Wahnsinn. Gegen Jordan Brown natürlich, der hier für dieses Stream-Match oder dieses TV-Match gesorgt haben wird. Dann haben wir Spieler wie Jamie Wilson, die heute auch in Action sind. Sean Maddox, auch ein super Nachwuchsspieler. Louis Heathcote gegen Anthony McGill, da freue ich mich auch total, dass wir das zu sehen bekommen. Billy Joe Castle gegen Ben Wollaston, das wird bestimmt nicht wahnsinnig dynamisch, aber auch mal ein ganz anderes spannendes Match, was wir da uns anschauen können. Also ich freue mich wahnsinnig heute auf die Auswahl der TV-Matches und Stream-Matches. Ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei und gerade für die Freunde von Abwechslung.
Absolut. Ist da heute so ein bisschen durcheinander gewürfelt worden, der TV-Plan, denke ich mal, durch die Absagen von Ronnie O'Sullivan und John Higgins, die dafür dann gesorgt haben, dass sie auch mal ein paar andere Namen auf dem TV und auf dem Streamtisch sind. Aber gestern war ja auch ein sehr niedrig platzierter Stephen Hendry auf dem TV-Tisch.
Stimmt.
Darf man auch nicht vergessen. Nein, ist natürlich hochgradig interessant. Ich bin mal gespannt, wie das Ronnie O'Sullivan-Double John Astley dann heute gegen Ali Carter antreten wird. Jack Jones gegen Ryan Day unter anderem mit dabei. Scott Donaldson gegen Peter Lyons. Also wirklich nochmal tolle Matches heute. Auch Dominic Dale gegen Tianpeng Fei. Stuart Bingham gegen Gerard Green. Also da ist, denke ich mal, für jeden was dabei. John Maddox, den Kati angesprochen hatte, der wird gegen Tapcha Unu spielen. Das könnte ein Match werden mit nicht einer allzu großen oder langen Stoßzeit, durchschnittlichen Stoßzeit bei beiden Spielern, also sehr unterhaltsam. Auch Oliver Lyons gegen Riley Parsons, zwei junge Spieler, die hier aufeinandertreffen. Also wirklich so ein bisschen PTC-Feeling heute, habe ich das Gefühl.
Genau, und wie gesagt, darauf warte ich, darauf hoffe ich. Von daher wird das heute, glaube ich, mein Lieblingstag der gesamten Woche. Das ist dann fast ein bisschen, als wären wir vor Ort in Gibraltar und könnten uns in dieser schlecht besetzten und vor allem unglaublich zugigen Sporthalle 10 Tische auf einmal anschauen. Herrlich. Endlich mal wieder ein Gefühl von PDC, von European Tour und diesen ganzen schönen Turnieren, die es ja leider in der Form nicht mehr ganz so oft gibt.
Und wir werden morgen drüber reden und das für euch zusammenfassen. Das war's von uns für heute bei Total Clearance. Danke, Kati, danke an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.